ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 15. März. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Es wird ja viel gesprochen, auch viel gestritten über Hilfen für die Ukraine, auch in dieser Ausgabe wieder, aber vor allem und in letzter Zeit ja fast ausschließlich und besonders laut über Waffenhilfen, vor allem natürlich Taurus oder nicht Taurus, dann Munition für die Artillerie, Kampfjets, noch mehr Panzer und. Unbestritten, das alles ist wirklich extrem wichtig fürs Überleben des Landes, dessen Existenz gerade jetzt in Gefahr ist, wo es militärisch doch ziemlich düster aussieht. Aber es ist eben nicht nur die Existenz des Landes bedroht, sondern auch und vor allem die Existenz seiner Menschen, wenn sie überhaupt noch am Leben sind. Viele, auch Zivilisten, sind den russischen Angreifern ja schon zum Opfer gefallen. Aber was ist mit den anderen? Sie brauchen auch andere, nämlich humanitäre Hilfe. Und darüber haben wir in letzter Zeit wenig gehört. Ich meine viel zu wenig. Und das ändern wir mal in dieser Ausgabe.
Ich bin aus Kharkiv gekommen. Die Stadt wurde vom ersten Tag an bombardiert. Wir sind geflohen, nachdem die Raketen im Zentrum einschlugen. Ich bin mit meinen Kindern ins Nirgendwo gefahren, weil ich im Ausland niemanden kenne.
Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland hilft stehen den Menschen aus der Ukraine seit dem ersten Tag des Krieges zur Seite. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen. Das Bündnis hilft in der Ukraine und auf allen Stationen der Flucht.
Das war ein Auszug aus einem Film, der Aktion Deutschland hilft, die einen von vielen Wegen aufzeigt, wie wir alle den Menschen in und aus der Ukraine helfen können. Immerhin, Deutschland ist nach den Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft führend, was humanitäre Hilfe angeht. Die Kieler führen ja genau Buch über internationale Hilfsleistungen und nennen bei diesem Punkt im Fach Deutschland eine Summe von knapp 3 Milliarden Euro. Das Geld ist eben aus Deutschland gekommen, wohl auch wegen der Arbeit dieser Aktion Deutschland hilft, mit deren Hauptgeschäftsführerin ich gesprochen habe, über das, was die Aktion macht, wer so dabei ist, wie geholfen wird, was gerade am meisten benötigt wird. Aber erstmal zu dir, Anna, und zum Überblick über die militärische Lage in der Ukraine und alles, was im Zusammenhang damit wichtig ist.
Ja, in den vergangenen Tagen hat Russland wieder mit zahlreichen Drohnen und Raketen zivile Ziele in der Ukraine angegriffen. So jetzt auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dabei sind 2 Menschen in Winnica getötet worden. Das ist eine Stadt im Westen der Ukraine und 3 weitere Menschen sind mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. So sagt das der zuständige ukrainische Gouverneur der Region. Eine russische Drohne war dort in ein Wohnhaus eingeschlagen. Insgesamt sind bei diesen nächtlichen russischen Angriffen 7 Regionen in der Ukraine ins Visier genommen worden. Und ein Großteil der russischen Drohnen soll laut ukrainischer Seite abgeschossen worden sein. Und interessant in diesem Zusammenhang finde ich eine Nachricht, und zwar, dass Russland bei seinen Angriffen auf die Ukraine inzwischen rund 50 Raketen aus Nordkorea eingesetzt haben soll. Die Quelle dafür ist der ukrainische Staatsanwalt von Kharkiv, Oleksandr Filchakov. Er hat das auf einer Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Und Schätzungen zufolge unterstützt Nordkorea inzwischen Russland mit umfangreichen Waffen- und Munitionspaketen und darin über 3 Millionen Artilleriegranaten bisher. Und wir wissen ja, wie schlecht versorgt die ukrainischen Streitkräfte mit Artilleriegranaten sind. Das macht sich ja im erheblichen Maße an der ukrainischen Front bemerkbar. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte dazu genau zu dieser Situation diesen Satz parat. Und das war am Donnerstag.
The Ukrainians are not running out of courage. They are running out of ammunition.
Also den Ukrainern geht nicht der Mut aus, ihnen geht die Munition aus, so Stoltenberg. Und dann hatte er auch noch eine interessante Zahl parat, und zwar 99% der militärischen Unterstützung für die Ukraine komme von NATO-Staaten. Allen voran nach wie vor aus den USA, und dort in den USA hat die Regierung von Präsident Joe Biden am Dienstag ein Nothilfspaket mit militärischer Ausrüstung für die Ukraine angekündigt. Und laut Bidens nationalen Sicherheitsberater, das ist Jake Sullivan, hat dieses geplante Paket einen Umfang von $300 Millionen und es enthält unter anderem eine große Zahl an Artilleriegeschossen. Offenbar, wenn wir uns ja fragen, wie kommt das denn jetzt? Wir dachten, Ende Januar bzw. Anfang Januar sei das ausgelaufen mit diesen Munitionspaketen aus den USA. Es ist aber wohl so, dass sie im US-Verteidigungsministerium noch Mittel gefunden haben, die sie bei vorherigen Rüstungskäufen durch Verhandlungen eingespart hatten. So erklärt das jedenfalls Sullivan. Und dadurch sei ein bescheidener Betrag verfügbar. Aber er macht auch klar, die neue Munition reicht bei weitem nicht aus, um den Bedarf der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu decken. Und sie wird nicht verhindern, dass der Ukraine in den kommenden Wochen die Munition ausgeht, so der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden. Und dann hat Jake Sullivan noch hinzugefügt, der Kongress muss handeln. Und wir wissen ja, im US-Kongress steckt seit vergangenem Herbst ein 60 Milliarden $ schweres Unterstützungspaket für die Ukraine fest.
Anna, lass uns noch mal von der Ukraine nach Russland gucken. Dort hat ja inzwischen die sogenannte Präsidentschaftswahl begonnen und es gibt auch Angriffe und Kämpfe in der ukrainisch-russischen Grenzregion.
Ja, seit Mitte der Woche gibt es Nachrichten genau aus dieser Region über Angriffe von russischen Freischärlern auf die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk. Und die dort kämpfen und angreifen, das sind russische Nationalisten, die auf Seiten der Ukraine stehen. Insgesamt 3 Gruppierungen, die sich auf dem Social-Media-Kanal Telegram gemeldet haben. Das ist die Legion Freies Russland, das russische Freiwilligenkorps, das vom Neonazi Denis Kapuzin angeführt wird, und dann noch das sibirische Bataillon. Und die 3 haben eine gemeinsame Stellungnahme rausgegeben, eben zu diesen jüngsten Angriffen. Und der Chef der sogenannten Legion Freies Russland, das ist Maximilian Andronikow, der hat sich per Telegram an die lieben Mitbürger, Bewohner und Beamte in Belgorod gewandt und sagte, die Angriffe gebe es vor allem wegen der russischen, und so nennt er das, Pseudowahlen.
Wir kommen, um euch aus Armut und Angst und von der Diktatur und der terroristischen Organisation der herrschenden Macht zu befreien. Für eine Zukunft eurer Kinder, ohne Sanktionen, Repressionen, ohne Wahlen, ohne eine echte Wahl und ohne Krieg.
Putin plane eine weitere Amtszeit und wolle bis zu seinem Tod regieren, so meint jedenfalls Maximilian Andronikow von der Legion Freies Russland.
Das werden wir nicht zulassen. Wir sind Russen, genau wie ihr. Wir haben auch das Recht, unseren Willen zu äußern. Und unser Wille besteht darin, den blutigen Diktator als Präsidenten Russlands nicht anzuerkennen.
Auch die ukrainischen Streitkräfte wollen offenbar die Wiederwahl von Russlands Präsident Putin stören. Also nicht das Wählen an sich, aber sie wollen es möglichst unangenehm machen für Wladimir Putin. So macht es jedenfalls den Anschein. Und sie haben in den vergangenen Tagen für Unruhe gesorgt in Russland. Und zwar mit zahlreichen, mutmaßlich kommen die aus der Ukraine, Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien, auf Tanklager in Russland. Und immer wieder kommt es jetzt gerade an den unterschiedlichsten Stellen in Russland zu Angriffen und Bränden. Und das sind natürlich keine Bilder, die Putin in irgendeiner Art und Weise jetzt während seiner Wiederwahl schätzen wird.
Trotzdem wird er wiedergewählt. Ich denke, daran gibt es keinen Zweifel. Mal gucken, wie die westliche Welt dann reagiert.
Da waren wir
reagiert.
Uns ja schon früh einig, dass das ja, so ausgehen genau. würde.
Ja, also da ist kaum Spannung drin, außer vielleicht, dass die 3. Stelle hinter den 98 Komma, die wird dann irgendwie gedeutet. Wir schauen mal. Das haben wir in der Ausgabe am Dienstag kommender Woche bestimmt auch als Thema. Anna, jetzt lass uns aber doch nochmal nach Deutschland schauen, nach Berlin und auf die dortigen Debatten über den Marschflugkörper Taurus. Das war ja diese Woche gleich mehrfach Gegenstand von Debatten im Bundestag.
Ja, und du und ich, wir haben ja auch drüber gesprochen und ich habe auch wirklich länger überlegt, ob wir hier das nochmal zum Thema machen sollen, weil das ja letztendlich etwas ist, das kann nun wirklich keiner mehr hören. Und dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, weil wir bei der Taurus-Debatte am Donnerstag wirklich interessante Koalition im Bundestag gesehen haben. Also es gibt natürlich die regierende Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP. Und diese Koalition hat ja auch mit ihrer Mehrheit den Antrag der Unionsfraktion abgelehnt. Die Unionsfraktion wollte jetzt ja den Bundeskanzler dazu zwingen, Taurus an die Ukraine zu liefern. Und es gab dann bei dieser Abstimmung auch nur zwei Abweichler von den Ampelkoalitionären. Das waren zwei von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann und dann noch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde, dass in der Debatte selbst kein Redner der Grünen und der FDP einen Zweifel daran gelassen hat, dass sie in der Sache dafür sind, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu schicken. Hier die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger.
Gemeinsam haben wir in der Koalition, aber auch mit der Opposition schon klar gesagt, keine Bodentruppen, keine Flugverbotszone. Gerade deshalb, wir verlangen von der Ukraine immer wieder, dass sie angesichts der Risiken und der Gefahren nicht all das tut, was sie nach dem Völkerrecht eigentlich bei ihrer Selbstverteidigung tun dürfte. Und umso mehr müssen wir das machen, was für uns möglich ist. Ja, wir tun bereits sehr viel, aber wir haben in der letzten Sitzungswoche in einem Antrag der Koalition klargemacht, dass noch mehr geht und dass es noch mehr braucht. Und die drängendste Frage ist in der Tat die Munition, aber auch weitreichende Waffen wie Taurus. Für uns Grüne ist es auch kein Entweder-Oder, es braucht beides.
Und ähnlich der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller.
Die Menschen in der Ukraine verteidigen ihre Freiheit, verteidigen ihre Menschenrechte, ihre Demokratie. Deswegen wurden sie von Putin angegriffen. Deswegen stehen wir an ihrer Seite. Deswegen sind wir solidarisch. Wir wollen die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben, mit allem, was sie braucht, mit allem, was wir abgeben können. Und ja, aus unserer Sicht, aus Sicht der Freien Demokraten, gehört auch der Taurus mit dazu. Das sage ich am Anfang der Debatte ganz offen.
Aber wie gesagt, FDP und Grüne haben dann mit der SPD gestimmt. Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat aber davor noch Johann Wadephul um Stimmen aus der Ampelkoalition geworben. Wadephul sagte, der russische Präsident lasse keinen Zweifel daran, dass die Ukraine zu einer Kolonie Russlands werden solle.
Er wird nur dann den Rücktritt antreten, wenn er dazu gezwungen wird. Entweder wir befähigen die Ukraine, den Krieg zu gewinnen, oder wir werden mit ihr verlieren. Es gibt keinen dritten Weg. Und deswegen braucht es Entschlossenheit und deswegen braucht es Klarheit in der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Und dazu sind Sie alle miteinander gemeinsam aufgerufen.
Wie gesagt, aus der Ampelkoalition konnte die Union nur zwei Abgeordnete auf ihre Seite ziehen. Und im Gegenzug haben aber auch drei Unionspolitiker gegen den eigenen Antrag gestimmt. Wobei eine der drei Abgeordneten nachher sagte, das sei ein Versehen gewesen. Aber sei es drum, für die SPD war klar, sie ist dagegen, Taurus zu liefern. Sie unterstützt den Bundeskanzler. Und es war vor allem ihr Fraktionschef Rolf Mützenich, der das Nein von Kanzler Scholz zu Taurus am Donnerstag verteidigt hat und zum Teil mit harten Worten gegen die eigenen Koalitionäre.
Wenn der Bundeskanzler mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig.
Wenig überraschend, dass der SPD-Fraktionschef dafür von der FDP und auch von den Grünen keinen Applaus bekam, so wie er interessanterweise fast in der gesamten Debatte nur Applaus von der SPD bekommen hat. Und das war übrigens auch schon am Mittwoch im Bundestag zu beobachten. Das war ja die Fragestunde von Bundeskanzler Scholz. Das nennt man Regierungsbefragung und dann können die Abgeordneten dem Bundeskanzler Fragen stellen. Und da war es so, immer wenn sich der Bundeskanzler erklärt hat und sein Nein zu Taurus verteidigt hat, dann hat sich bei seinen Grünen und liberalen Koalitionsabgeordneten keine Hand gerührt. Und jetzt bei der Debatte am Donnerstag, da sagte Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, der Kanzler habe von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit Deutschlands gewährleistet. Er hat auch noch mal abgehoben auf die Besonnenheit von Kanzler Olaf Scholz. Und mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte Rolf Mützenich schließlich das.
Da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Und bei diesen Ausführungen von Rolf Mützenich über ein mögliches Einfrieren des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, da gab es sogar ein leichtes Kopfschütteln der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, die auf der Regierungsbank die Debatte verfolgte. Denn allgemein hin galt bislang in der Ampelkoalition als ausgemacht, dass von einem Einfrieren des Ukraine-Kriegs nur Russland profitieren würde. Und wie gering das Bedürfnis Putins nach Verhandlungen ist, das hat er selbst gerade diese Woche wieder in einem Interview klargemacht. Und zwar hat er da gesagt, auf die Frage, wie es aussieht mit Verhandlungen, da hat er gesagt, jetzt zu verhandeln, nur weil ihnen die Munition ausgeht, wäre von unserer Seite absurd. Und es ist klar, wen er mit ihnen die Munition ausgeht, meint. Damit meint er natürlich die Ukrainer. Zurück zu unserer Debatte im Bundestag. Mit seinem Nein zu Taurus findet Bundeskanzler Scholz und findet die SPD also keine Unterstützung bei den eigenen Koalitionären, dafür aber bei den äußeren Rändern des Bundestags, zum Beispiel bei AfD-Co-Chef Tino Chrupalla.
Lassen Sie sich nicht von den Kriegstreibern in CDU, FDP und von den Grünen erpressen. Darum bitten wir den Bundeskanzler.
Und von der linken Chefin Janine Wissler.
Die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen hat eben nicht zu einer Beendigung des Krieges geführt.
Und ähnlich hat sich auch noch Sarah Wagenknecht geäußert von dem nach ihr benannten Bündnis BSW. Und das waren dann schon bemerkenswerte Koalitionen und Konstellationen, die wir am Donnerstag im Bundestag gesehen haben. In der Taurus-Frage selbst wissen aber die SPD, die AfD, die Linken und BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass sie den Umfragen zufolge die Mehrheit der Deutschen auf ihrer Seite haben.
Vielen Dank, liebe Anna, für diesen intensiven Einblick auch in das, was in Berlin so auf den zweiten Blick auffällt und dann aber ganz wichtig ist. Jetzt kommen wir zum Schwerpunkt dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es geht, wie anfangs gesagt, um Hilfe für die Ukraine, aber um humanitäre Hilfe. Also mal nicht um Taurus, nicht um Raketen oder Granaten, sondern ja, um was eigentlich? Um wie viel? Über welche Wege kommt da was und gegen welche Hindernisse müssen die Helfer ankämpfen? Darüber habe ich mit Maria Rüther gesprochen. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Dieses Bündnis arbeitet unter anderem mit der ARD zusammen, wenn es um die Koordination und das Sammeln von Spenden für humanitäre Hilfe geht, auch für die Ukraine. Der Name dieser Organisation ist also vielen von uns schon bekannt und ich habe Frau Rüther trotzdem mal gebeten, ihre Organisation zunächst mal kurz vorzustellen.
Ja, wir sind ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen und das schon seit fast 25 Jahren. Unsere Aufgabe ist tatsächlich, für Not- und Katastrophenhilfe Spenden zu sammeln und das dann in Projekte zu geben über unsere Mitgliedsorganisationen, die dann weltweit in über 100 Ländern in allen Krisen, die man so weltweit hat, humanitäre Hilfe leisten. Und wir verstehen uns aber nicht nur als Sammlerin von Spenden, sondern auch als Plattform für den Austausch zu den Themen der humanitären Hilfe und auch zur Entwicklung von Standards, sodass wir auch wirklich im qualitativen Sinne sehr gute Hilfe leisten können mit unseren Organisationen.
Wie groß ist denn seit 2 Jahren die Krise, der Angriffskrieg in der Ukraine und die humanitäre Krise in Relation zu den anderen Brennpunkten, bei denen Ihre Organisationen tätig sind? Dominiert die Ukraine, was ich fast vermute, doch sehr?
Das kann man so nicht sagen. Also tatsächlich im letzten Jahr wurde Ukraine doch sehr überlagert, dann von den Erdbeben Syrien, Türkei und auch Gaza. Aber natürlich ist es weiterhin ein großes Thema. Und angesichts der 17,6 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, bleibt es auch sicherlich ein großes Thema.
Wie ist denn die humanitäre Lage in der Ukraine nach Ihrer Einschätzung? Sie sind ja im Austausch mit den Organisationen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, nach mehr als 2 Jahren Krieg. Wie groß ist die Not? Ist sie noch so groß wie am Anfang? Ist sie größer geworden? Was ist in den Köpfen der Menschen in dieser Zeit passiert?
Eine Reduzierung der Not lässt sich gar nicht feststellen über diese 2 Jahre, eher noch eine Zunahme. Zwar sind schon 4,4 Millionen Menschen wieder zurückgekehrt in die Ukraine, aber wie man täglich den Nachrichten entnehmen kann, gibt es ja weiter Bombardements. Und das Schlimme ist, dass die Menschen eben weiterhin dieser psychischen Belastung auch ausgesetzt sind. Und das ist auch ein großes Thema für unsere Organisation. Neben den faktischen Dingen wie Medikamentenhilfe oder Häuserbau, dass dort sehr viel passieren muss, damit diesen Menschen Hilfe zugutekommt, vor allen Dingen eben in Form mentaler Unterstützung.
Wie sieht es denn für die Helfer selber aus? Ich vermute mal, wir haben jetzt ja eben schon 2 Jahre Krieg, dass sich auch vielleicht etwas wie Routine, Hilfsroutine gebildet hat, im positiven Sinne, dass man schon jetzt genau weiß, wo sind meine Ansprechpartner, was sind die sichersten Routen? Das heißt, ist der ganze Prozess sicherer geworden, was die Verlässlichkeit angeht?
Ich denke, das ist der Fall. In der Ukraine ist es auch so, dass die Mehrheit der Organisationen, die dort Hilfe leisten, tatsächlich lokale Organisationen sind. Und die Organisationen aus dem Ausland waren entweder schon länger auch dort und dann gibt es sowieso schon Strukturen, auf denen man arbeitet. Es kommt allerdings erschwerend hinzu, dass die Frontlinie sich manchmal verschiebt und da dann doch unterschiedliche Bedarfe akut auftauchen.
Wir reden in Deutschland viel über Kriegsmüdigkeit in der Debatte, auch spekulativ, was die Ukraine angeht. Unsere Korrespondenten und Tinnen berichten ja immer wieder, dass die Menschen dort ja einfach kriegsmüde sind. Viele bei uns im Land sind es auch, vielleicht durch die aktuellen Debatten ein bisschen aufgeschreckt. Dann kommt immer mal wieder eine Drohung von Putin mit Atomwaffen. Dann ist man wieder wach, aber allgemein stellen wir schon fest, es ist halt anstrengend. Wie sieht das aus bei der Hilfsbereitschaft der Menschen? Gibt es neben einer Kriegsmüdigkeit vielleicht auch sowas wie eine Hilfsmüdigkeit inzwischen?
Ich möchte das so ein bisschen zweigeteilt beantworten. Also Hilfsmüdigkeit im generellen Sinne gibt es nicht, sondern der Fokus verschiebt sich ein bisschen. Das ist vielleicht erklärbar natürlich, wo mediale Aufmerksamkeit sind. Da verschiebt sich auch der Fokus der Hilfsbereitschaft hier in Deutschland hin. Hilfsmüdigkeit würde ich nicht sagen, aber tatsächlich ist immer das Momentum, wenn eine Katastrophe aktuell passiert, das, wo auch viele Spenden gesammelt werden für die Ukraine, heißt das, dass zum Beispiel im Jahr Beginn des Krieges dort knapp 250 Millionen bei uns gesammelt wurden und im Folgejahr dann in Anführungszeichen nur 18 Millionen, was wir immer noch viel finden, aber natürlich der Vergleich zeigt schon, dass es dann abnehmend ist.
Das finde ich, sieht aber schon ein bisschen zumindest nach nachlassender Aufmerksamkeit aus eigentlich. Das hätte ich in dem Maß nicht erwartet.
Ja, die Aufmerksamkeit verschiebt sich halt auf andere Konflikte. Also ich stelle es mir so vor, die Spenderinnen haben ein bestimmtes Budget im Jahr, was sie gewillt sind auszugeben. Und dann überlegt man sich eben genau, wofür man das tut. Und tatsächlich das, was medial vorhanden ist, wird dann eher bedient. Und wenn die humanitäre Lage in den Medien nicht so stark beleuchtet wird, wie zum Beispiel die militärische, ist das eben dann die Konsequenz auch.
Wie würden Sie das denn im Moment beurteilen, die Bedarfslage, was humanitäre Hilfe angeht?
Der Bedarf ist tatsächlich weiterhin hoch. Also man kann sagen, dass die Infrastruktur natürlich teilweise beschädigt ist. Die Versorgungslage an sich ist in Ordnung, aber für die Bevölkerung dort sind tatsächlich steigende Kosten das größte Problem. Und insofern sind unsere Organisationen hauptsächlich auch damit beschäftigt, sogenannte Cash-Programme aufzulegen. Das heißt zum Beispiel, es werden Projekte gestartet, die den Leuten Kleingewerbe ermöglichen, dass sie selber zu Geld kommen und dann Dinge des täglichen Bedarfs kaufen können. Es ist allerdings zum Beispiel auch, was die Medikamentenversorgung angeht, das Grundsätzliche stimmt, aber bei Leuten, die chronische Krankheiten haben, etwa Diabetes oder so, da ist es dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Diese Medikamente sind teilweise nicht in ausreichender Zahl vorhanden und diesen Menschen geht es sehr schlecht.
Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, welche Hilfsgüter werden aktuell nach dem Winter, der ja immer eine schwierige Zeit ist für die Menschen, am dringendsten benötigt. Ich erweitere das jetzt mal, geh mal weg nur von den Gütern, sondern was für Hilfe brauchen die Menschen in der Ukraine jetzt im Jahr 2+ nach dem Beginn des Überfalls?
Die Winterhilfe ist geleistet worden. Es war auch tatsächlich ein sehr starker Winter mit viel Schneefall und Wind. Die Leute leben teilweise in notdürftig wieder reparierten Häusern. Das ist auch ein Teil der Hilfe und das ist sicherlich auch vordringlich, Obdach zu schaffen für die Menschen. Das verschiebt sich ja auch manchmal. Menschen müssen entlang der Frontlinie plötzlich evakuiert werden. Das machen unsere Organisationen auch, indem sie Notunterkünfte bereitstellen und dann bei Rückkehrern Hilfe leisten, um die Häuser wieder zu reparieren. Die Lebensmittelversorgung an sich ist in Ordnung, aber die Finanzierung, wie komme ich an Geld, um Lebensmittel zu kaufen, ist eher das Problem, weil natürlich auch eine hohe Arbeitslosenquote mit dem Krieg einhergeht. Das ist im Grunde die schwierige Lage und der Krieg als solcher, dann aber auch die alltägliche Lebenssituation der Menschen, nämlich dass sie kein normales Leben führen können, sind eine dermaßen mentale Belastung, dass tatsächlich auch die psychischen Probleme sehr stark zunehmen und dass dem mit Hilfsmaßnahmen verstärkt begegnet werden muss.
Können Sie dafür mal ein Beispiel nennen, psychologische Unterstützung? Wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist in den Gemeinden tatsächlich, vielleicht haben manche Leute auch Hemmschwellen, überhaupt sich zu öffnen, dass sie psychische Hilfe brauchen. Aber da ist dann in Gemeindezentren werden diese Hilfen angeboten. Das kann sein, indem es irgendwie kleine Gesprächskreise gibt, aber auch individuelle Betreuung im Sinne von Traumabehandlung.
Und da gibt es in der Ukraine genug Fachleute oder kommen die auch aus dem Ausland, aus Deutschland zum Beispiel?
Die kommen auch aus dem Ausland, also eben auch aus Deutschland. Unsere Organisationen haben Personen, die dafür explizit ausgebildet sind und wissen, wie man derartige Gespräche mit Menschen führt, damit sie sich auch öffnen und ihnen geholfen werden kann, diese traumatischen Erlebnisse zu überwinden.
Mal wieder ein bisschen allgemeiner gefragt zur Logistik oder zum Ablauf der Hilfsleistungen. Es wird ja immer wieder mal berichtet, selten aber dann doch, dass die Ukraine ein Land ist, das nicht ganz frei ist von Korruption, von alten Strukturen, die da noch herrschen. Es gab offiziell im Verteidigungsministerium große Fälle, die bekannt geworden sind. Inwieweit hat das Ihre Hilfsleistungen beeinträchtigt?
Das kann ich nur sehr eingeschränkt beantworten. Also unsere Organisationen sind natürlich in ihren Standards gehalten, sich fernab jeder korrupten Strukturen zu halten. Und ich habe tatsächlich bislang auch nichts davon gehört, dass das jetzt ein großartiges Problem in der humanitären Hilfe ist.
Das ist eine gute Nachricht. Und Logistik, wie sieht die aus? Sie haben es schon mal angesprochen, da muss ab und zu mal schnell reagiert werden, wenn sich an der Front was tut. Wir reden ja wahrscheinlich sowieso eher über die Gebiete in der Nähe der Front als Brennpunkte nach wie vor.
Genau. Und es geht im Grunde eher um Binnenlogistik. Das klappt eigentlich ganz gut. Also Transporte können über Lkw erfolgen. Und was dann die Schwierigkeit ist, sind tatsächlich diese dann plötzlich auftretenden Bombardements, dass man da eben gucken muss, wann können LKWs losfahren, wo müssen sie eventuell pausieren. Das ist eher das Problem. Aber logistisch im Sinne Waren kommen von A nach B, das läuft eigentlich ganz in Ordnung.
Wie gefährlich ist die Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisation? Gerade in Frontnähe hat es da schon tragische Fälle gegeben?
Für unsere Organisation nicht, aber tatsächlich habe ich schon gelesen, dass auch humanitäre Helfer schon zu Tode gekommen sind. Ja, das ist sehr tragisch, aber auch die Ukrainerinnen selber sind ungebrochen in ihrer Hilfeleistung. Also tatsächlich, das ist das, was ich höre, wenn an den Frontlinien sich neue schlimme Situationen auftun, dann stehen die da und unterstützen sich gegenseitig. Es wäre ja fatal, wenn die Helfer dann nicht auch zur Stelle wären. Also insofern leider ist das so, dass auch schon Helferinnen zu Tode gekommen sind.
Ein anderer Aspekt, den ich bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen habe, war, dass Sie ja auch Hilfe für Geflüchtete hier in Deutschland organisieren und möglich machen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung? Sie haben gesagt, es sind schon viele wieder zurückgekehrt in ihre Heimat. Es sind aber ja viele auch noch hier und die haben es, denke ich mal, aus vielen Gründen nicht allzu leicht.
Ja, das ist wohl so. Ich habe tatsächlich nochmal nachgesehen, im Ausländerzentralregister sind jetzt Stand Februar 1,1 Millionen Ukrainer in Deutschland registriert. Da ist es vielfach so, dass eben die Rückkehrmöglichkeiten noch nicht gegeben sind. Und hier in Deutschland, auch unsere Organisationen sind da tätig. Das ist im Grunde der zweite Schwerpunkt nach den Projekten in der Ukraine. Und hier in Deutschland gibt es ja staatliche Unterstützung tatsächlich auch. Und was da dann noch komplementär geleistet werden muss, ist zum Beispiel eben Bildung, dass in die Bildung der Geflüchteten investiert wird sozusagen, dass sie da vielleicht auch in Deutschland Fuß fassen können für die Zeit, die sie hier sind. Und auch Beschäftigung, dass sie in Beschäftigungsverhältnisse kommen, aber eben auch wie im Inland ganz stark auch nochmal dieser Trauma-Aspekt, dass sie psychosoziale Unterstützung bekommen.
Wenn ich das jetzt so höre, Hilfe in der Ukraine, Hilfe in Deutschland wird weiterhin gebraucht, auch wenn es ein bisschen aus dem Fokus gekommen ist. Vielleicht können wir das hier ein bisschen ändern damit. Gucken wir mal in die Zukunft. Das müssen Sie als Organisation ja auch tun. Das Land ist schwer zerstört. Es ist kein Kriegsende in Sicht, soweit wir im Moment das sehen müssen. Worauf stellen Sie sich da ein? Wird die Ukraine auf lange Sicht ein großes Aufgabengebiet für humanitäre Helferinnen und Helfer bleiben?
Das wird in der Tat auf jeden Fall der Fall sein bei den Zerstörungen, dem Ausmaß der Zerstörung, was derzeit erkennbar ist. Also der Wiederaufbau, von dem wir noch nicht sagen können, wann der erfolgen kann in größerem Stil. In einzelnen Regionen ist das sicherlich schon möglich, aber im größeren, wirklichen Stil kann man ja nicht sagen, wann das sein kann. Das wird eine enorme Anstrengung für das Land selbst, aber auch für die helfenden Organisationen. Und es gibt sicherlich verschiedene Szenarien, mit denen sich die Organisationen beschäftigen. Das ist aber derzeit tatsächlich ein bisschen Stochern im Nebel angesichts auch der politischen Situation, die wir dort haben.
Da gibt es auch keinen Vergleich, oder? Mir fiele jetzt keine Katastrophe, sage ich jetzt mal Krieg oder Katastrophe ein, die so einen Schaden verursacht hat.
Nee. Also in dieser Breite tatsächlich auch nicht, nein.
Was war denn bis vor der Ukraine sozusagen die größte Herausforderung, der Sie sich mit Ihrer Organisation und den Unterorganisationen, sage ich mal, den Mitorganisationen ausgesetzt gefühlt haben?
Das sind eigentlich immer die Katastrophen, die so ein bisschen fernab der Öffentlichkeit stattfinden oder mal kurz irgendwie in den Medien auftauchen, weil irgendwas ist und dann nicht. Sehr tragisch zum Beispiel Haiti, das ist jetzt ja auch wieder in den Medien gewesen. Also das ist tatsächlich, da gab es sehr große Aufmerksamkeit anlässlich verschiedener Erdbeben, die dann im Abstand von 7, 8 Jahren stattfanden. Aber das ist beklemmend, wie dort Hilfe einfach nicht wirklich greift, weil immer wieder was Neues passiert, das die Menschen zurückwirft in ihrer Entwicklung. Und das ist sehr bedauerlich. Und solche Situationen gibt es teilweise dann auch aufgrund politischer Rahmenbedingungen sehr viele in Afrika. Das sind eigentlich so die Dinge, die uns besonders herausfordern auch.
Jenseits der Ukraine. Das heißt, Sie haben auch jenseits von Kiew noch genug zu tun im Moment.
Unbedingt. Es gibt ja weiterhin Syrien, es gibt Jemen, es gibt Kongo. Also überall auf der Welt, wo man hinguckt, ist eigentlich der Bedarf sehr groß. Und wir können uns ja nicht fokussieren auf ein Thema, sondern müssen im Blick behalten, dass tatsächlich möglichst vielen Menschen geholfen wird. Allen wird nicht möglich sein, schon gar nicht uns als Einzelorganisation, aber dass wir die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, ist auch unser Anliegen. Deswegen machen wir auch nach unseren Möglichkeiten immer wieder auf Situationen weltweit aufmerksam.
Das heißt, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, ausschließlich auf die Ukraine zu gucken, sondern auch die anderen Katastrophen im Blick behalten.
Das wäre schön. Im globalen Sinne, die Welt ist ein Dorf, wäre das gut, das nicht zu vergessen, weil tatsächlich Katastrophen, wo sie auch sind, am Ende hängen doch viele Dinge miteinander zusammen und wirken auf uns zurück.
Und Spenden an Sie sind ohnehin ja nicht zweckgebunden, oder? Ich kann ja nicht sagen, ich möchte ausschließlich der Ukraine helfen, oder passiert sowas,
doch,
dass Leute sagen,
ja, doch, also da sind wir sogar dran gebunden und der Spenderwille ist auch unsere oberste Maxime. So wie der Spender es möchte, so sind wir tatsächlich auch gesetzlich dazu verpflichtet und das garantieren wir auch. Also wenn jemand nur für die Ukraine spenden möchte, dann ist das, schreibt man Ukraine, Spendenzweck Ukraine drauf und dann passiert das so. Und wenn jemand nur für den Jemen spenden möchte, dann schreibt man Jemen drauf. Und wenn jemand uns freistellt, dort zu helfen, wo der Bedarf am größten ist oder wo wir denken, da ist ansonsten wenig Hilfe, dann ist es Nothilfe weltweit.
Das war Maria Rüther, die Hauptgeschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Ein Link zur Website dieser Hilfsorganisation und auch ein Link zur Spendenseite bei tagesschau.de mit Adressen und Bankverbindungen auch anderer Organisationen haben wir in die Shownotes gepackt.
Ja, vielen Dank, Carsten. Du meldest dich zusammen mit Kai Küstner am Dienstag wieder. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Wir verabschieden uns für heute und wünschen ein schönes Wochenende. Und wir, das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt noch ein Tipp zum Hören fürs Wochenende. Ingo Zamperoni moderiert die ARD-Tagesthemen und war davor Korrespondent in den USA. Am Super Tuesday war er dort wieder unterwegs in den USA und hat Amerikaner getroffen. Was er dabei erlebt hat, erzählt er in seinem Podcast.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, einer der beiden Hosts des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuen Folge berichte ich von meiner Drehreise in den Norden von Wisconsin, einem der wichtigen Swing States für die diesjährige Präsidentenwahl. Und was ich da um den Super Tuesday und Joe Bidens Rede zur Lage der Nation herum erlebt habe und auch von den Wählerinnen und Wählern auf der Straße gehört haben, wie sie dieses Rematch Biden gegen Trump jetzt sehen, wo es mehr oder weniger offiziell ist, das und mehr in unserer neuen Folge Amerika, wir müssen reden. In der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr gerne Podcasts hört.